So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, ich befinde mich nun wirklich, wirklich im Herzen von, was heißt ich, wir, mein Gast und ich, im Herzen von Berlins am Potsdamer Platz oder ja quasi im Potsdamer Platz an einem Ort, so viel habe ich schon erfahren dürfen von meinem Gast. Sie hat hier einen Teil ihrer Kindheit oder ihrer Jugend verbracht und ich im Übrigen auch. Aber ich war so, so lange nicht mehr hier und es hat sich wirklich, wirklich viel verändert. Mein Gast ist Schauspielerin, sie ist Sprecherin, sie ist mittlerweile auch schon Produzentin, hat ihren ersten Film gemacht. Darüber reden wir gleich nochmal. Sie sagt nein, vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Ist ja egal, dafür reden wir ja hier auch. Herzlich willkommen, Isabel.
Hallo, danke, ja, dass ich hier sein kann.
Das ist ja ein offener Ort. Schön, dass du gekommen bist hier zu dem Podcast So tickt Berlin und bist ja eine spannende Persönlichkeit. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile über den BFFS. Da haben wir ja auch den Podcast mal zusammen gemacht. Schauspielheldinnen, genau. Ja. Da muss ich gerade mal überlegen. und jetzt bist du bei mir in der Sendung sozusagen, freue ich mich wahnsinnig. Isabel, jetzt erstmal kurz, ich finde es ja immer ganz spannend, jetzt treffen wir uns hier, man hört auch die ganzen Nebengeräusche. Ich liebe das ja immer, man fühlt so den Großstadt-Vibe. Aber du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt, der Platz hier, diesseits vom Kino da drüben, hat sich ja schon verändert. Hier war ja früher immer so ein großer Brunnen in der Mitte.
Genau, und der ist jetzt weg. Total tragisch. Hier ist jetzt nichts mehr und hier kommt jetzt anscheinend eine Esshalle hin, dort wo das Kino war. Das ist jetzt sehr traurig.
Das IMAX-Kino, das ist jetzt raus. Ja. Das ist doch krass, eine Esshalle. Kannst du dir das vorstellen? Also sag mal. Also wir sind in der Nähe vom Filmhaus, also vom Filmmuseum, hier wo auch die Filmschule ist, die FFB. Und es hat sich echt hier, also dieser Teil des Potsdamer Platzes hat sich wirklich wahnsinnig für mich verändert. Drüben ist ja noch ein bisschen was los, wobei die Potsdamer, Mall hat sich ja, die Potsdamer Platzarkaden, so war es.
Genau.
Da, haben sie auch mega verändert.
Die haben sich auch sehr verändert, ja.
Ist das nicht jetzt auch Essen drin?
Das glaube ich auch nur, da sind auch Läden drin, aber es ist vor allem Essen, Restaurants.
Also. Und unweit von der Mall of Berlin, die quasi die größte Mall überhaupt ist.
Genau. Da gibt es ja auch nochmal eine Esshalle. Also man weiß, womit man heute Geld verdienen kann.
Ich glaube, mit Essen konnte man schon immer, aber diesmal noch mehr. Ja, traurig, eigentlich ein bisschen traurig. Aber erzähl mal, du hast hier deine Kindheit, deine Jugend verbracht, als du nach Berlin kamst?
Also es war so, dass wir natürlich aus den Philippinen nach Berlin gezogen sind. Also meine Eltern haben sich dort kennengelernt und ich bin da groß geworden. Und als wir nach Berlin kamen, ist mein Papa halt an den Stadtrand von Berlin gezogen, weil es da noch so günstige Grundstücke gab, nach Zepernick. Das ist halt auf der S2 Richtung Bernau, das ist am Ende der S2, da sind wir hingezogen. Da war nicht so viel los und mein Vater kommt auch nicht aus Berlin. Das heißt, für uns war der Potsdamer Platz quasi Berlin. War so, wo wir hingegangen sind, wenn wir mal in die Stadt gefahren sind, in Anführungsstrichen. Und unsere Familien-Kino-Ausflüge waren dann hier ins Sony Center, ins IMAX. War dann so ein großes Highlight, irgendwo noch essen gehen und dann ins Kino.
Original mit Untertitel.
Familie. Genau.
Ist ja verrückt. Und sag mal, du hast gerade gesagt, du bist auf den Philippinen geboren.
Genau, geboren und dann, bis ich fast 10 war, also bin ich da auch zur Schule gegangen, aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus den Philippinen, aus Manila. Und
ach
genau.
Was? Ah. Ja. Und dein Vater ist Deutscher?
Deutscher, er kommt so aus dem Rheinland-Ecke, Düsseldorf, diese Gegend.
Echt?
So.
Ja. Was hat ihn nach Berlin getragen oder hier in die Ecke?
Wirklich tatsächlich nur die günstigen Preise. Also ich glaube, hätte er alles aussuchen können, er hat immer von Österreich geschwärmt.
Ach was.
Oder so Süddeutschland, da wären wir eigentlich hingezogen. Und ich weiß noch, als wir Kinder waren, unsere Sommerurlaube waren natürlich nicht irgendwie in den All-Inclusive-Urlaub oder so, so wie die Kinder das vielleicht hier erleben oder vielleicht in, ich weiß nicht, wo man hier als in Deutschland als Kind hingeht, aber wir sind nach Österreich gefahren.
Legoland ist doch hier um die Ecke.
Genau, aber wir sind halt in die Alpen gefahren, ja, weil mein Vater das so vermisst hat und dadurch dachte ich immer, dass Österreich quasi Deutschland wäre und habe mir das dann auch so vorgestellt mit den Bergen und dem ganzen Grün und diesen Alpenhäusern und dann kamen wir halt nach Stadtrand Berlin, Panketal, Zepernick. Und ich habe mich sehr gewundert, wo ich jetzt gelandet bin. Das war ein großer Schock.
Wo du jetzt gelandet bist, darüber reden wir ja noch. Du wohnst ja gar nicht mehr in Deutschland. Ja, das ist ja auch nochmal ganz spannend. Und heute ist es ja in der globalisierten Welt ein Katzensprung alles. Mhm. Du bist ja im Nu überall. Aber wie alt warst du, als du von Manila aus nach Berlin gezogen bist?
Also so 9,5.
Genau. Das heißt, du hast wirklich auch noch deine Kindheit auch noch im Kopf? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, sehr. Also für mich ist das immer noch zu Hause. Also wenn Leute mich auch fragen, wo ich herkomme, sage ich oft Philippinen.
Aha.
Wenn ich dann verwirrte Blicke kriege, weil ich nicht einordnenbar bin, sage ich dann meistens noch, ich bin auch halb deutsch, um das zu erklären.
Genau. Ah,
klar. genau, aber das war ein großer Teil meiner Kindheit, für mich auch die prägendsten Jahre.
Ach was.
Und hier in Deutschland, ich konnte schon Deutsch sprechen, also mein Vater hat immer mit uns Deutsch gesprochen und wir sind auch auf eine bilinguale Schule gegangen, also ich bin deutsch-englisch aufgewachsen.
Wow.
Habe aber erst Englisch gesprochen als Muttersprache, weil meine Mutter natürlich Englisch gesprochen hat. Genau, und dann immer so gemischt, Deutsch reingemischt und
Das heißt, ich muss mal kurz zurück, dein Vater ist dann dort auch die erste Zeit geblieben auf den Philippinen?
Ja, mein Vater hat 15 Jahre auf den Philippinen gelebt damals.
Ach so,
genau.
Ach, was hat der da gemacht?
Der war bei der Asiatischen Entwicklungsbank, der war Telekommunikationsingenieur.
Wow.
Hat da Systeme eingebaut für die Bank und er hat, glaube ich, auch eine der ersten Videokonferenzen mal veranstaltet, wo wir auf den Philippinen waren und er war hier in Frankfurt bei einer Messe und hat das präsentiert.
Aber erzähl mir mal kurz, so aus meiner Sicht, ich war tatsächlich noch nie da. Mhm. Ich stelle es mir in meiner Vorstellung sind die Philippinen so paradiesisch schön. Achso, nee, genau.
Ihr ernährt
euch nur von Bananen und genau.
Das haben wirklich die Kinder damals gefragt, als wir hier hingezogen sind.
Ach was, ehrlich?
Meine Schulkollegen, ja. Also die nett waren und neugierig waren, haben gefragt, ob wir auch Häuser haben und ob wir in Bambushütten wohnen. Und das war ganz lustig, weil wir haben dann so eine kleine Intro gemacht.
Ja.
Wo wir herkommen und haben so Bilder gezeigt, dass wir auch normale Häuser haben und Autos auch. Und aber es gab natürlich auch ein bisschen Rassismus. Also es gab an unserer Schule einige Leute, die zu mir gesagt haben, geh zurück in die Türkei.
Hä?
Was ich dann damals auch nicht richtig verstanden habe. Aber
Wo kommen die denn her? Was soll das denn? Egal. Okay. Interessant, das heißt, du hast schon als auch noch ein spannendes Thema. Da wäre ich eben allein durch deinen Background und auch als das, was du ja auch beruflich machst, du bist Schauspielerin, was da dir so entgegenschwappt, da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Aber dass du schon als junges Mädchen damit in Verbindung geraten bist, das ist ja furchtbar, ehrlich gesagt. Also ich finde ja immer, es ist ja scheißegal, wie du aussiehst, woher du kommst, wenn du nett bist, dann bin ich auch immer nett. Also von mir kannst du aussehen wie eine Kuh oder es ist ja heute auch im Gender-Wahnsinn, sage ich mal vorsichtig, was ich ja total schön finde, dass jeder auch eine Berechtigung hat und ein Dasein. Also definitiv. Aber mir geht es immer, weißt du, was ich nie verstanden habe, war, wir werden jetzt so ein bisschen, fühlt es sich manchmal für mich so an, dass es so aufdoktriniert, dass wir gendern müssen. So.
Mhm.
Natürlich ist es freiwillig, aber der Respekt fehlt nach wie vor. Also, weißt du, was bringt es mir, wenn jemand gendert, aber trotzdem keinen Respekt hat?
Also, weißt du, das stimmt, das ist nicht so hilfreich.
Das ist mein Gefühl. Deswegen, ich würde erstmal am Respekt arbeiten. Und wenn ich den habe, dann kann ich auch gendern. Also, weißt du, was ich meine? Weil dann glaube ich es dir auch. Also, es gibt ja ganz viele, die es nur so machen, weil sie es machen müssen. Naja, egal.
Ich finde es sehr spannend, weil ich persönlich mache es gerne, weil ich bei mir, also für mich ist das so, ich habe so eine kleine Regel in meinem Kopf.
Ja.
Solange ich noch im Gedanken gewisse Berufe, gewisse Titel assoziiere, mehr mit Männern als mit Frauen, zum Beispiel der Arzt, und dann immer er sage, obwohl ich gar nicht weiß, welches Geschlecht er hat oder sie hat, dann sage ich mir, dann höre ich nicht auf zu gendern. Mhm. Weil ich brauche es ja dann anscheinend noch, weil ich sonst nicht umdenken lerne. Und ich glaube, für mich kommt es so ein bisschen daher, es ist so eine Mini-Umerziehung, dass man versucht, so ein bisschen aufmerksam zu machen, hey, es könnte ja auch eine Frau sein in diesem Job. Ich glaube, dass es mal dafür sinnvoll war. Natürlich, wenn jetzt sich alle darüber ärgern, ist es wieder so kontraproduktiv.
Ach, ich ärgere mich nicht. Ich finde nur, weißt du, für mich...
Aber ich glaube, viele ärgern sich.
Für mich war es immer so wichtig, der oder die ist für den Job. Also es geht mir gar nicht darum, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, sondern wenn du der oder die Richtige bist dafür, also die Passende oder der Passende, dann ist mir das egal, ob du Männlein, Weiblein oder was auch immer
genau,
bist.
Genau, also aber mir. Du bist so und die meisten oder viele sind leider immer noch nicht so. Und ja, ich habe ja in Branchen gearbeitet vorher, du weißt ja, ich bin Quereinsteigerin, wo das ja nicht so war. Mhm. Ne? Also in der IT-Branche definitiv nicht. Auch wenn man es nicht bewusst sagt, ist es unterbewusst da. Und mit so unterbewussten Sachen zu arbeiten, ist unglaublich schwer, glaube ich.
Ich muss mich mal ganz
und
kurz,
ja. Noch ganz kurz dazu. Ja, in den Philippinen haben wir ein Wort für beide. Also wir haben kein er, sie, sondern wir haben ein Wort.
Ach was.
Einfach Scha. Und das ist beides. So. Kann jeder sein.
Und du wohnst ja auch unter anderem gerade in L.A. Das heißt, im Englischen gibt es ja auch keine Differenzierung, oder?
Jetzt benutzen viele they.
Ach was.
Das Plural quasi.
Ach was. Ah ja, das ist interessant.
Und das ist ein bisschen Ungewöhnung. Man verspricht sich dann manchmal noch, aber es hilft mir. Ich habe es jetzt sowieso angewendet. Auch wenn ich weiß, dass die Person mit einem R okay ist, sage ich auch they.
Ah, krass. Okay. Interessant. Das ist gut. Das wusste ich noch nicht. Ah ja, spannend. Ich muss mal ganz kurz entschuldigen, ich hatte so einen Hunger. Wir sitzen hier quasi am Potsdamer Platz und ich habe gesagt, wir machen jetzt hier unentgeltlich einmal Werbung für dieses nette Monte Mente mediterrane Journey.
Italienisches Restaurant.
Restaurant, genau, Café. Und der Kaffee ist ehrlich gesagt ganz gut und ich esse einen Himbeer-Streuselkuchen. Der ist sogar ganz gut. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja. Und sehr nette Bedienung, das muss man auch mal sagen. Ja, so, das ist wirklich sehr freundlich. So, dann haben wir das nämlich auch mal abgehakt. Jetzt kommen wir aber zu dir. Spannend, das heißt, du bist 9 Jahre, bist du 10. Und was war der Grund, warum ihr nach Deutschland seid?
Ich glaube, es war eine Mischung aus, mein Vater wollte in Rente gehen und er hatte so ein bisschen genug von den Philippinen.
Und Heimweh?
Heimweh, ja, aber auch, es ist halt schon eine andere Kultur.
Schön, dass du das sagst, da wollte ich mich auch noch drauf einsteigen. Mhm. Schöne Klammer. Wie, also um vielleicht das allumfassend zu, naja, so gut, das ist ja ein Riesenthema, aber war das nicht auch für dich ein Kulturschock? Weil ich habe ja gerade angefangen zu sagen, ich stelle mir die Philippinen so malerisch vor. Ich habe so ein bisschen gehört, Manila ist ja auch ein Moloch, eine riesige Millionenmetropole. Ich glaube auch viel Kriminalität in jeder großen Stadt. Und dann als Europäer ist es sicherlich nochmal anders. Was ist denn... Oder was würdest du denn mir als Tipp geben, wenn ich da hingehe, auf was ich achten sollte und auf was vielleicht nicht? Oder was ist denn der größte Unterschied?
Oh, dass du auf eins...
Also nee, du hast doch Zeit, du musst jetzt nicht...
Ich glaube, wenn man auf ein Ding geht, wäre das zum Beispiel, dass du mit Auto fährst.
Ah ja.
Also du fährst nur mit Auto, wenn du läufst, bist du ein bisschen komisch.
Ehrlich?
Es ist so, ja, also die Philippinen waren lange eine amerikanische Kolonie.
Ah ja.
Also wir haben sehr viel amerikanischen Kultureinfluss. Also ich bin mit amerikanischem Fernsehen groß geworden und wir haben das Ähnliche mit dieser Autokultur. Es ist quasi komisch, wenn du läufst. Warum gehst du und was ist mit dir nicht in Ordnung? Und es ist, glaube ich, auch nicht so safe. Aber es ist natürlich auch so, sobald du nach draußen trittst, fängst du an zu schwitzen. Das heißt, wenn du in ein Büro gehen willst und irgendwie ordentlich ankommen möchtest, würdest du lieber nicht rausgehen, weil sobald du irgendwie 2 Meter läufst, bist du ja
durch die Luftfeuchtigkeit.
Auch, genau. Und ach, durch krass. Die Hitze. Also ich glaube, das wäre so ein großer Unterschied. Ach, Klimaanlage für alles. Aber das ist so in vielen tropischen Ländern der Fall, dass man diese Art Leben führt. Das fällt mir immer auf, weil wenn ich jetzt wieder hier bin zu Besuch, auch so das Rumlaufen, viel an der frischen Luft sein und
ja,
dieses Ding, das haben wir nicht so. Also ich fand das immer lustig, als ich dann auch hier war, viele Deutsche oder generell Europäer sind ja, oh, ich muss an die frische Luft.
Nee, ich laufe auch gerne.
Meine beste Freundin ist auch immer so, der fällt dann das Dach auf den Kopf und ich denke mir immer so, ich weiß nicht, was du meinst, aber cool, gehen wir raus.
Jetzt, weil wir gerade noch das Thema hatten, Gender, und also ihr habt doch eine Regierung, ohne jetzt da, ich will jetzt nicht den moralischen Zeigefinger, um Gottes Willen, also darum geht es mir nicht, aber ich glaube, es ist auch für, Entschuldigung, der Mund ist voll.
Solange wir dich verstehen.
dass es dort auch für gewisse Randgruppen, sage ich das jetzt mal sehr verallgemeinert, nicht gerade leicht ist zu leben, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also es ist schon, also wir haben natürlich Slums, wir haben viel Armut. Es ist ein großer Unterschied zwischen den Superreichen und den sehr, sehr Armen. Es ist, wie du sagst, eine Millionenstadt. Das sind also, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen mittlerweile. Die wächst unglaublich schnell.
Kann ich auch meine Sexualität dort frei leben? Ich glaube, das war nicht, genau, das war das. Darauf wollte ich eigentlich drauf. Das ist das.
Ach, darauf wolltest du hinaus. Ja, 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 okay. Das ist, also es gibt so viele Unterschiede. Mm. Das wollte ich, also wenn du jetzt mit Berlin direkt vergleichst, auf jeden Fall. Also Freiheitslevel gibt es da nicht. Wahnsinn. Ich bin natürlich durch meinen Papa in einer anderen Position auch, weil ich dann quasi halb weiß bin. Ne? Also und,
ach so, privilegierter? Und
privilegierter, ach, auf jeden Fall, ja.
Ach so, wow.
Das ist also auch ein großer Teil von diesem Kurzfilm, den, an dem ich gerade arbeite,
kommen
der,
wir auch gleich
der bald gedreht werden soll. Genau, aber ja, man hat auf jeden Fall diese Klasseunterschiede, ein bisschen auch Rassenunterschiede. Und,
tatsächlich, so extrem auch.
Ja, es ist indoktriniert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses weiß aussehen wollen, was in vielen asiatischen Ländern leider immer noch so prävalent ist.
So traurig.
Ja. Ja,
dabei gibt es so viele schöne Menschen auch natürlich.
Also, genau, und ich hoffe, es ändert sich. Also man sieht das ja auch in den Medien, ne, mit Serien wie Shogun und die dann richtig erfolgreich werden, wo man so sagen kann, okay, cool, langsam wird ein asiatischer Look auch okay sein und nicht nur assoziiert mit Gangstern oder weiß ich nicht.
Es war ja eine Zeit lang gerade über Netflix, die koreanischen Serien wurden ja total gehypt.
Ja.
Ich meine, ich habe auch ein paar vom Synchron her betrieben. Es gab mal eine, die nannte sich Hometown Cha-Cha-Cha. Mhm. Das war eine 18 Teile, oder ich kann jetzt auch sein, dass ich es durcheinander bringe, aber es waren mindestens 16 Teile, a 80 Minuten pro Folge. Mhm. Ich schwöre dir, wenn du hier zum ZDF gegangen wärst oder weiß ich, so einem anderen Sender und sagst, ey, ich habe hier eine Idee, geht 16 Teile, 80 Minuten. Na, die hätten alle ihre Hände über den Kopf zusammengestoßen, das hätte keiner gemacht. Ja. Natürlich, weil es eine Produktions... Und die haben wirklich gut gespielt. Letztendlich ging es um nichts. Also es ging Liebe. Ein bisschen so Dornröschen, aber über ewige Minuten erzählt.
Muss ich mal gucken.
Ja, Hometown Cha-Cha-Cha, wirklich. Also wirklich süß. Die spielen auch toll. Also was ich bei den, so geht's denen, bitte, das ist jetzt ein ganz schlimmes Klischee, das muss ich aber mal fragen, dass die Asiaten uns quasi nicht auseinanderhalten können und im Umkehrschluss wir aber auch sie nicht. Ist das wahr? Also ich meine, mir geht es so wirklich, ich habe Schwierigkeiten, als ich war mal in der Synchronregie und habe besetzen müssen und es war für mich ganz schwierig, weil einige von denen, wenn die spielen auch, bewegt sich ja eigentlich nur der Mund. Die ganze Mimik ist sehr, also sehr, die machen sehr wenig. Mm. Schauspielerisch hochinteressant, aber für mich auch wahnsinnig schwierig, ob der nun die Haare hochgegelt oder nach links gegelt. Ich habe die teilweise nicht auseinanderhalten können. Es war wirklich, und das meine ich jetzt überhaupt null rassistisch oder so. Das war wirklich für mich schwierig. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe es dann immer anhand der Kostüme, ob der jetzt ein gepunktetes Jackett anhatte und der andere vielleicht einen Schal, so dann ging es dann. Aber es war wirklich schwer für mich zu sehen.
Also ich habe das nie nachgeschlagen, so wissenschaftlich, aber ich vermute, es liegt halt daran, mit welchen Gesichtstypen du aufwächst und was du dann wiedererkennst und was nicht, weil ich habe das auch mit Europäern.
Ist ja spannend.
Oder Weißen.
Ja.
Also mehr als mit Asiaten. Wo ich dann manchmal denke, warum weiß ich nicht mehr, wie die aussahen. Ist irgendwie sehr blond spannend. Und so.
Und es ist so schön, so mit dir darüber so offen zu reden, weil es ist wirklich null irgendeine rassistische Ecke, sondern es ist...
Es sind Erfahrungswerte, die du hast.
Ich glaube, ja, es sind Erfahrungswerte und einfach auch Leben und ich bin ja neugierig. Also ich würde ja auch gerne wissen, warum das so ist. Es ist ja auch, wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich der Umstand, wie man aufgewachsen ist und mit wem man wie in Verbindung geraten ist. Ja, stimmt. Interessant. Ach toll, das ist ja jetzt schon so labend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir darüber so lange reden.
Aber ja, nochmal zu Homosexualität. Ja. Ich denke, dass es jetzt sich sehr wandelt gerade. Mhm. Und ich hatte auch vor kurzem mit unserem Produzenten darüber gesprochen, weil gewisse Worte nicht mehr benutzt werden dürfen oder nicht mehr gängig sind, die vorher einfach normal waren und nicht als Beleidigung gesehen wurden.
Vielen Dank.
Aber ja, also meine... Ich habe auch... Verwandten, also mein Onkel ist schwul, meine Tante ist lesbisch und sie konnte zum Beispiel nie eine eigene Familie haben.
Ach, wow.
Weil es einfach sie dort geblieben ist und es einfach nicht so angesehen und okay war damals.
Und also merkt sie, dass sie sich da, also passiert da was? Also,
also ich finde, es passiert was. Ich habe auch schon Pärchen gesehen.
Ah ja.
Genau, und ich habe auch gehört, also von Freunden, dass es besser wird. Aber letztens auch wieder mit meinen Cousins, Cousinen zusammengesessen und die Kommentare, wo ich dann so, ich meine, ich habe die alle sehr lieb, aber dachte mir dann auch so, hallo? Also, was verallgemeinerst du denn da schon wieder? Also,
das ist spannend, ist
so,
ne?
Ja, es das dauert, ist es ist so ein bisschen, ja, dauert noch ein bisschen.
Wahnsinn. Also, für mich ist es immer so, also ich finde es ja genauso oberflächlich und doof, wenn wir Europäer immer allen unsere Wertevorstellungen aufofferieren müssen, wollen. Mhm. Also ich glaube daran und ich glaube auch an unsere Freiheit und Demokratie. Also wobei, da hinkt ja hier auch viel. Muss man ja auch mal fairness halber sagen, weil wir tun immer so freiheitlich und so demokratisch und dann gibt es aber im Umkehrschluss genauso viele Probleme wie manch anderes Land. Sicherlich, solange wir noch auf die Straße gehen dürfen und sagen, Merkel oder Scholz ist doof und so nichts passiert, naja, macht das vielleicht mal in Manila und sagt hier, euer Regierungschef ist ein Arschloch. Weiß ich nicht, ob das so durchgeht. Ich meine, in Russland ist es auch schwierig, da sind ja auch Homosexuelle oder bestimmte Randgruppen sehr geächtet, ja, und die dürfen nicht einfach auf die Straße gehen und sagen, Putin ist ein Arschloch. Mhm. Also ich war auch noch nie da, ich krieg's auch nur aus Erzählungen mit. Das ist das, was man mir erzählt, weil ich Familie da auch habe und da wundere ich mich schon, weil ich finde, das ist ein großes Recht und auch richtig zu sagen, ey, ich finde dich doof. Das darf ich auch sagen. Also, weißt du, mit einer Verhältnismäßigkeit. Und wenn ich das nicht darf, dann bin ich ja beschnitten. Also, krass. Ja. Aber jetzt zu dir. Jetzt sind wir so weltpolitisch. Also, aber trotzdem ist das ein wunderschönes Reiseland.
Auf jeden Fall. Also die Strände, wir haben die schönsten Strände, glaube ich, der Welt. Wow. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wow. Man muss sie nur finden und weg von der Hauptinsel, also von Manila. Mhm. Über 7000 Inseln haben wir, man alle entdecken kann. Und man
fliegt noch meistens. Habt ihr 7000?
Ja, noch, bevor sie untergehen. Mhm. Also schnell, schnell.
Weia. Spannend. Ach, das ist toll. Mhm. Ja, kriege ich richtig Urlaubslust. Gut zu wissen. So, also dann bist du mit 10 sozusagen nach Deutschland. Und wie war das für dich? Du hast schon angedeutet, war ein bisschen hart. Also quasi auch die MitschülerInnen, die dich quasi ein bisschen auch mal hier und da gedisst haben. Aber wie war denn das für dich als aus Manila, aus den Philippinen kommend hier so eine Großstadt ohne Insel, kein Meer um die Ecke, kein Strand. Was ist denn das?
Ja, Frechheit, ne? Ja. Keine tropischen Früchte mehr. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also ich glaube, es war schon, man merkt es ja als Kind nicht ganz so doll. Man merkt nur, dass es irgendwie anstrengend ist oder man ein bisschen disorientiert ist. Also ich weiß noch, dass ich vieles nicht verstanden habe. Ich habe auch oft immer noch jetzt manchmal, wenn ich Situationen oder zwischenmenschliche Sachen nicht verstehe, muss ich immer kurz jemanden fragen, nach was so kulturell eigentlich jetzt hier passiert ist. Und ich glaube, das ist so ein Ding von diesem Wechsel als Kind, weil du lernst kulturelle Regeln, unterbewusst natürlich, kommst dann woanders hin und plötzlich gilt das alles nicht mehr. Also ich weiß noch, als Kinder wurden wir oft auch angeschimpft, weil wir zu laut waren oder zu wild waren oder irgendwie...
Hier,
weil, ich weiß nicht, da am Stadtrand vielleicht die Leute ein bisschen konservativer waren und es nicht so cool fanden.
Wahnsinn.
Eins, was mir noch ganz krass in Erinnerung war, ist das erste Mal, wo ich Fahrrad gefahren bin.
Ach.
Und eine Frau kam mir entgegen und ich wusste nicht, dass man nach rechts fahren muss. Und sie ist halt nach rechts gefahren und ich habe versucht, ihr auszuweichen, bin aber irgendwie nach links und sind wir aneinander geraten. Und sie war sehr sauer, dass ich irgendwie auf dem Fahrrad bin und andere Leute gefährde.
Ja, ja.
Aber ich wusste nicht, dass man rechts fährt, obwohl ich dann ja natürlich kein kleines Kind mehr war und man das vielleicht erwarten würde von einem Kind in meinem Alter.
Interessant.
Ja, oder Sachen wie anderes Essen wollen, andere Essenszeiten vielleicht auch haben, immer kalt haben. Ich weiß, wir hatten noch eine Demo in der Schule, wo man so, sage ich ein komisches Thema, aber die haben mit einem Rollkragenpulli gezeigt, wie das Kind rausgeboren wird. Und dann hatte ich zufällig einen an und habe gesagt, ich biete an, dass die Lehrerin das demonstriert bei mir.
Ja.
Aber ich hatte kein Unterhemd an, was sie halt erwartet hatte. Aber mir hat keiner erzählt, dass man sowas braucht. Meine Eltern haben mich da nicht mehr angezogen und dann hatte ich halt keins an.
Und warst du halt nackig.
Ja, genau. Aber es war dann sehr lustig, weil so lernst du halt über die Zeit Sachen, die andere eigentlich schon wissen.
Selbstverständlich.
Und Sprache auch, also musste ich ja auch nachholen. Hm. Ich weiß noch, wie dann irgendwie hat der mit dir geflirtet und ich dann so, was hat er?
Flirten? Kenne ich nicht.
Man weiß dann viele Sachen einfach nicht.
Sehr spannend.
Ja.
So, und dann machen wir mal einen ganz kleinen Sprung. Was hast du beruflich nochmal gemacht, bevor du dann in die Schauspielerei gewechselt bist?
Wollen wir jetzt den ganzen Weg hören, oder?
Nee, ich würde nur gerne, weil ich so ganz spannend finde, ist ja, nee, also du bist ja Quereinsteigerin in diesem Buch. Und sowas finde ich total interessant. Das heißt, das musste ich ja irgendwie schon seit einer geraumen Zeit, als du den Schauspielberuf noch nicht gemacht hast, dich damit aber beschäftigt hast, scheinbar.
Ja.
Das hat dich was angetrieben. Das heißt, was hast du vorher gemacht?
Also ich habe schon immer Schauspieler machen wollen, ne? Mhm. Das ist mal genau, wie du sagst. Und vorher, ich habe internationales Recht studiert, Menschenrecht.
Wow.
Genau. Spannend. Weil meine Eltern, ich hatte auch ein Stipendium, meine Eltern wollten, dass ich, also mein Vater Große. Insbesondere, dass ich Jura mache.
Ah ja, was Sicheres.
Genau. Ja. Genau, krass. Und ich habe eine Zeit lang als Programmiererin gearbeitet.
Krass.
Weil ich das dann noch umgelernt habe, habe diesen Software-Trend gesehen und habe dann Web-Anwendungen programmieren gelernt.
Wow. Machst du das heute noch ab und zu mal?
Nicht mehr so, weil man muss halt wirklich dranbleiben und Vollzeit arbeiten und das geht ja mit Schauspiel nicht ganz so gut.
Und was war dann aber deine Initiallösung, dass du sagst, okay, jetzt habe ich genug internationales Recht und auch Programme habe ich geschrieben, jetzt bin ich Schauspielerin?
Es war so ein schleichender Prozess, dass ich unglücklich war und immer gemerkt habe, es ist alles irgendwie nicht richtig. Die ganze Zeit suche ich nach, ich habe auch so Jobcoaching gemacht, wo ich gemerkt habe irgendwann, dass ich eigentlich nur hören will, dass sie sagten, ja Mensch, sie wären eigentlich eine gute Schauspielerin.
Ja.
aber es gab wirklich einen Schlüsselmoment und das ist ganz lustig, weil es war ausgelöst durch einen Film mit Matthias Schweighöfer.
Aha.
Und meine Freunde haben dann so gefeiert und haben so Interviews mit ihm geguckt und so, ach guck mal, der ist so ein cooler Typ und der wirkt so sympathisch. Und ich konnte es irgendwie nicht mehr anhören, weil ich mir so dachte, ja natürlich ist das ein cooler Typ und ist der lustig und freut sich und ist lebensfroh, weil er hat den geilsten Job der Welt.
Ja.
Und da saß ich so alleine auf meiner Bettkante und habe dann so gemerkt, ey, was denkst du gerade eigentlich? Und da liegt doch die Antwort. Mhm. Warum läufst du seit Jahren davon? Also ich glaube, ich habe auch diese ganzen Berufe gemacht, weil ich irgendwie mir beweisen wollte, dass ich was machen kann und auch schwierige Sachen erreichen kann. Mhm. Aber es bedeutet mir ja nichts, wenn ich es dann erreicht habe. Mhm. Danach war ich immer so, ja, okay, keine Ahnung, cool.
Wow, also hast du auf dein Herz gehört und das einfach mal dann durchgesetzt. Super.
Es war sehr schwierig auch am Anfang.
Warum?
Sehr viel Unsicherheit, immer wieder überlegt, ja, kann ich das überhaupt? Ich habe lustigerweise damals gesagt bekommen, dass ich kein Talent habe als Junge, ja, als ich in der Schule in einem Theater war und so. Und das hat mich lange verfolgt. Mhm. Ich dann immer dachte, vielleicht stimmt das, vielleicht stimmt das. Immer nach Beweisen gesucht. Bis mir ein Lehrer mal gesagt hat, niemand wird dich bestätigen. Das musst du alleine.
Wow, stark. Das ist ein toller Weg. Das sollte man sich immer wieder zu Herzen nehmen. Deswegen liebe ich diesen Podcast so. Mhm. Nicht jetzt, weil ich den machen darf oder kann, sondern weil ich so viele schöne Dinge erfahre, die hoffentlich auch unsere zuhörenden Menschen da draußen auch, oder auch für mich aus Tiere, wie auch immer man sich fühlt, was mitnimmt, weil das ist ein ganz, finde ich, total motivierend.
Ja.
Du bist immer im Prinzip die treibende Kraft, das ist ja keine andere. Also es gibt, ich finde es auch so vernichtend, ich hatte das auch mal, ich meine, ich weiß, dass ich kein Sänger bin. Also das weiß ich wirklich. Und ich meine, ich glaube, man muss auch wissen, was man nicht kann. Das ist ja nur immer zu hören, du kannst nicht singen, mach das mal nicht. Das setzt sich natürlich dann gerade auch in jungen Jahren total ein. Mhm. Und dann hatte ich im Kopf, ich kann eh nicht singen. Deswegen hatte ich immer Panik, wenn ich irgendwie mal drei Silben singen musste, weil ich es ja eh nicht kann. Was ja Quatsch ist, jeder kann irgendwie singen. Ich bin kein Sänger. Mhm. Das hörte ich auch nie. Aber so ein Bühnengesang, das kriegt man schon hin. Und da musst du auch nicht mal jeden Ton treffen. Du sollst es ja verkaufen.
Mhm.
Ja? Und das geht dann schon. Das macht mir dann auch Spaß. Aber wenn du es immer nur hörst, deswegen finde ich, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig mit Kritik und Feedback. Also es geht ja immer um das Wie, also ne, der Ton macht die Musik, wenn wir beim Thema sind.
Mhm.
Aber ich finde, es geht auch vor allen Dingen darum, dass du erstmal Respekt auch wieder da hast. Also da ist jemand, der will was und der bietet was. Deswegen man kann immer schnell was kaputt reden und fertig machen.
Ja,
man
kann vor allem bei Kindern, finde ich.
Ja, aber auch bei uns. Ich meine, du bist ja als Schauspielerin oder als Schauspieler bist du ja auch... Du hast ja nur dich und deinen Körper.
Mhm.
Was hast du denn? Du besitzt jetzt nicht bei, und das meine ich auch gar nicht despektierlich, du sitzt jetzt nicht an der Kasse oder an der Theke und verkaufst Waren, wohinter man sich ein Stück weit auch in Anführungsstrichen verstecken kann. Mhm. Denn du verkaufst ja eine Ware, du arbeitest für ein Unternehmen. Als Schauspielerin und als Schauspieler bist du das Unternehmen. Das heißt, jede Kritik, die auf dich einprasselt, ist natürlich dann auch unmittelbar hat das was mit dir zu tun. Und da so eine dicke Haut zu bekommen, irgendwann zu sagen, ja, ich nehme das daraus aus den Kritiken, die das was wichtig ist, aber ich stehe auch viel drüber, halte ich für... Also ich bin ja nicht mehr davon gefeit. Jeder hört gerne ein Lob. Also ich höre schon mittlerweile, ob es ein echtes Lob ist oder ob es ein... es war total
ein
toll.
Ein schnulziges Lob ist.
Ja, oder du stehst 3 Stunden auf der Bühne und dann kommt jemand an und sagt, ey, dein Kostüm war wirklich gut. Dann denkst du so, das ist total toll, dass du das sagst, aber ich habe hier 3 Stunden stehen, was fällt dir dazu nichts ein? Ich frage dann natürlich nicht, ich habe dann auch einen Stolz. Dann sage ich, okay, vielleicht hat es ihm nicht gefallen oder so, weißt du so. Okay, spannend. Das heißt, so
ich finde das noch witzig zum Thema dicke Haut, weil ich mir immer denke, das ist ja ein Spruch, den man oft hört auch, du musst dir dann aber ein dickes Fell anlegen und sowas. Ich denke mir dann immer, wenn eine Kritik wehtut, wo ist das Problem, dann einfach kurz zu spüren, dass es mich traurig macht, dann zu überlegen, warum und dann von da weiterzugehen. Wenn jemand sagt, du siehst kacke aus, dann kann ich ja kurz davon verletzt sein, traurig sein, weil ich gerne gut aussehen würde, aber wenn der findet, ich sehe für ihn kacke oder für sie kacke aus, jetzt ganz plumpes Beispiel, dann kann ich überlegen, ist das einfach für mich, weil ich aus dem Ego heraus gerne möchte, dass diese random Person mich attraktiv findet und dann kann ich von da sagen, okay, jetzt war ich kurz traurig und jetzt merke ich, es bringt mir aber nichts. Statt das einfach wegzudrücken, weil man lernt ja immer über sich, wenn man seine Emotionen spürt. Dann lernt man immer ein Stück, was möchte ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig. Voll. Und das kann man so vielleicht mit jedem Feedback, was man kriegt, weil ich habe manchmal gemerkt, man kriegt dann so Angst fast schon zu hören, was die Person gleich sagt. Und da versuche ich immer so, okay, ganz ruhig, hörst dir einfach an, lass es kommen.
Definitiv. Nein, also ich finde auch schön, dass du zu dir stehst und es ist ja auch ein Teil von dem sich annehmen und im Übrigen auch, das ist ja für mich das Geheimnis des Erwachsenwerdens. Also sprich, sich selber immer mehr kennenzulernen und anzunehmen. Was anderes ist es für mich nicht. Und vielleicht noch Verantwortung, mehr Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen.
Ja, so, voll.
Oder gegebenenfalls auch für andere. Ja. Aber ansonsten sollst du doch so sein, wie du bist. Das ist total schön. Ah, interessant. Ja, na klar. Also ich finde ja auch trotzdem wichtig zu wissen, dass man nicht alles können muss. Also musst du auch nicht alles können. Also du bist ja auch nicht, also selbst ein Computer kann nicht alles. Ist so. Also lange Rede. Jetzt nochmal zurück zu dir. Das heißt, du bist dann umgeschwenkt. Und wie waren denn deine ersten Gehversuche dann als Schauspielerin? Also bist du dann los, hast dann gleich angefangen zu drehen, Theater zu spielen oder weiß ich, zu sprechen? Oder was waren dann so die ersten? Ich meine, es war ja, du hast gesagt, es war, warst ja auch noch aufgeregt, es war auch ein bisschen Angst dabei.
Wie war das? Also ich habe erstmal... Fallen mir Namen nicht immer so
musst
schnell
du nicht,
ein.
Sehr
aber
allgemein.
Ich habe einen Workshop gemacht, Schauspielworkshops verschiedene. Ich habe dann auch beim Actor Space was gemacht und einen Jahreskurs angefangen. Und ich habe bei der Tankstelle auch Kurse gemacht. Mhm. Also ich habe einfach verschiedene Kurse erstmal gemacht und mich überall, wo ich konnte, eingedockt und so viel wie möglich gelernt. Und dann kam Covid. Und ich hatte gerade meine Fotos und meine ersten Monologe aufgenommen und hatte mein Material zusammen und dachte nur so, okay. Und habe dann mich aber einfach trotzdem beworben auf Sachen, auf kleine Sachen, was immer ich finden konnte. Werbung bekommen, die noch gedreht hat. Ich habe einen Kurzfilm gemacht, also ich habe dann viel Independent erstmal gemacht, weil ich wollte quasi on the job lernen. Weil ich glaube, dass das am meisten bringt.
Ich sehe das auch so.
Für mich persönlich, ich dachte, ich hatte auch bei einer Schauspielschule mal vorgesprochen, aber auch in der Woche, wo man sich so kennenlernen sollte und so, habe ich dann auch gemerkt, ich glaube, ich lerne schneller, wenn ich anders vorgehe. Und ich habe dann aber während Covid online angefangen bei einer Schauspielschule in London, die halt Online-Kurse angeboten hat und die wirklich auch den Screen benutzt hat, um Filmschauspiel zu unterrichten.
Ach, wie geil. Das ist ja toll.
Also wir haben wirklich so Szenen online gespielt, wir haben Radio Plays gemacht, also dann ohne Bild und nur mit Audio dann gearbeitet, also quasi wirklich das Medium bestmöglich genutzt.
Ja.
Genau, und irgendwann habe ich dann in-person Platz bekommen bei denen. Und dann bin ich halt dort zur Schule gegangen.
Nach London.
Genau.
Wow.
Und die Schule ist halt sehr flexibel in den Zeiten, weil sie halt auch für Leute sind, die arbeiten müssen nebenbei, weil das ist ja dann der große Unterschied, wenn du Quereinsteiger bist. Du hast nicht mehr das
so viel
Backup
Zeit.
Von Eltern und oder auch Stipendienprogramm und so. Genau. Ich hatte dann aber noch Glück, dass ich ein Stipendienprogramm bekommen habe durch mein altes Stipendium. Also die sind verlinkt und habe da so einen Vorschlag gemacht, dass ich Schauspielweiterbildung machen möchte, auch im Sinne der Diversitätsförderung. Mhm. Weil ich halt dann schon schnell gemerkt habe, dass in Deutschland mein Typ nicht so ankam.
Ja.
und habe das Stipendium dann ich habe mich 3 Jahre in Folge beworben und es dann irgendwann bekommen. Wow. Und das hat mir dann auch geholfen, in London zu überleben.
Wow, stark.
Genau.
Und mittlerweile bist du in L.A.
Und ja, und die zweite Hälfte dieses Stipendiums war dann in L.A. Also ich durfte mir das auch einteilen und habe dann in L.A. auch nochmal Workshops gemacht an verschiedenen Schulen, auch Comedy Improv bei Groundlings, ja, was ich super, super toll finde und auch jedem Schauspieler immer empfehle.
Ja.
genau, und dort hat mich dann ein Management aufgegabelt und mich unterstützt, mein Visum dort zu bekommen,
wow,
mein Künstlervisum, was sehr schwer zu bekommen ist übrigens. Also es ist sehr... Der Prozess ist Wahnsinn. Man braucht dann von Produzenten Empfehlungsschreiben von 7 verschiedenen Produktionsfirmen und ja.
Alles geklappt.
Ja,
offensichtlich.
Es hat geklappt, ja.
Wow. Das ist stark.
Genau.
Also ich meine, das ist ja eigentlich unglaublich, so ein Weg. Von Manila nach Berlin, Zepernick, über Zepernick London nach L.A.
Das muss man mal gucken. Also ich weiß, manchmal frage ich mich, ob ich den richtigen Weg gehe, aber es gibt, glaube ich, einfach keinen und man muss einfach sehen, was passiert und wo man da hinkommt.
Ich glaube, das Wichtige ist, du bleibst nicht stehen, du gehst immer.
Ja.
Also man geht und dann passiert alles oder, also dann passiert immer was, egal ob es dann in dem Moment vielleicht richtig ist, aber es passieren Dinge.
Mhm.
Das ist total schön bei dir zu beobachten und zu sehen. Und dann bist du ja auch noch Martial Arts Artistin.
Genau.
Also das ist ja nicht auch total spannend. Hast du dir auch noch angeeignet? Nochmal, weil ich das am Anfang, um die Klammer zu setzen, du machst deinen ersten Film, den du aber auch, da spielst du Hauptrolle, du schreibst das Buch.
Ja.
Du führst aber nicht Regie, wie ich es anfanglich falsch gesagt habe.
Ich bin Co-Regie
und
genau.
Co-Produktion.
Genau.
Super. Okay, dann habe ich das nicht ganz falsch gesagt.
Nee.
Okay.
Aber er muss noch gedreht werden.
Ja, aber toll, dass du das machst. Das ist doch super stark. Und
das ist mega spannend, ja.
Du hast ja auch schon richtig tolle Leute dazu gewinnen können.
Ja, also wir haben ganz tolle, wir haben 2 Produzenten. Eine sitzt in New York, ist Leiterin vom Soho International Film Festival. Sybil Santiago und der andere ist in Manila.
Wow.
Weil wir brauchen halt eine Doppel-Location da so, dass jemand dort auch Locations sucht.
Ja.
Und wir haben jetzt auch eine super Stunt-Koordinatorin für unseren Film.
Ja.
Lauren Mary Kim wird dabei sein und ist einfach total spannend. Also es ist so ein Martial Arts Film. Also es geht um Filipino Martial Arts, eine Kampfsportart aus den Philippinen, die traditionell dort entstanden ist und auch in vielen Filmen benutzt wird.
Aha.
So wie in Dune 2, dem letzten, da wurde das ja auch mit eingebaut.
Yeah.
Bourne Identity war das damals auch mit drin.
Wow.
Also viele haben es wahrscheinlich schon mal gesehen, aber wissen nicht, dass es Filipino Martial Arts ist.
Wow.
Und ja, ich benutze diesen Background als quasi Metapher für Identitätssuche und Zugehörigkeit als Halbphilippiner.
Toll.
Und daher, das ist so ein bisschen die Story.
Wow, und wann fangt ihr an zu drehen?
Im Januar.
Im Januar, das heißt, ihr werdet vielleicht bis Mitte des Jahres dann fertig sein und wir können ihn sehen.
Ja, dann Festivals.
Wo kriege ich dich, wenn ich nach dir googeln möchte? Ich gebe einfach Isabel Lamas ein.
Ja, du müsstest mich eigentlich finden, ja.
Dann finde ich dich. Ja, ich finde dich, aber vielleicht ist ja der ein oder die andere jetzt hier von uns.
Also mein Name, Isabel Lamas und da müsste ich eigentlich gleich da auftauchen. Habe ich schon gehört von Freunden.
Sehr gut. Isabel, das ist sehr labend. Ich könnte jetzt ewig noch so weitermachen, weil es gibt so viele Themen, die so spannend sind und ich finde das so stark, dass du... so eine Power hast und so ein, du hast das eben gerade so schön gesagt, du weißt nicht, ob der Weg der richtige ist. Ich sage, das weiß ich auch nicht, aber ich finde es gut, du bleibst nicht sitzen, sondern du gehst.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Wichtigste und du bist ja bis jetzt unterwegs. Und guck mal, wohin dich das gebracht hat.
Ja.
Und dann noch als Quereinsteiger. Und wir haben es jetzt nur angerissen, aber interessant, wahrscheinlich war das auch mit dem Grund, hast du ja auch schon gesagt, dass du gesagt hast, dein Typ ist jetzt momentan hier im deutschsprachigen Raum eher ein bisschen schwieriger, was ich überhaupt null verstehe, ehrlich gesagt.
Ja, ist schade einfach, aber es kommt. Ich denke, es kommt.
Da ist natürlich der Markt in England oder Amerika viel, viel größer.
Ja.
vor allen Dingen, wenn du dein eigenes Ding da gemacht hast und der Film da vielleicht auch auf einigen Festivals lief, ist natürlich für dich ein prima Visitenkarte.
Mhm.
Ey, ich wünsche dir alles erdenklich Gute.
Danke.
Voll gut, dass wir das hier gemacht haben.
Ja, ich bin sehr, sehr froh.
dich nochmal zu sehen. Ich glaube, du fliegst heute sogar, ne?
Genau, ich fliege heute Abend tatsächlich.
Das ist spannend. Jetzt sehen wir uns hier noch in Potsdam und dann fliegst du. Ja, Mensch, also guten Flug, schick mir eine Nachricht. Aha. Ich sage mal an dieser Stelle, schick mir eine SMS, damit ich weiß, dass du gut angekommen bist.
Ich versuche das mal, habe ich lange nicht mehr gemacht.
Geht auch eine WhatsApp. Noch ein paar letzte Worte.
Ja, ich bin froh, dass ich hier sein darf und dass ich diese Story erzählen kann. Und ja, ich bin einfach dankbar meistens für, natürlich hat es auch manchmal schwierige Zeiten, aber meistens bin ich einfach nur dankbar jeden Tag, dass ich diesen Beruf ausüben darf, weil ich habe es ja lange versucht ohne und es ging einfach nicht.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und ihr da draußen, denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.